Börsenradio Network. Der Kommentar.
Mein Name ist Moimir Linka und ich bin CEO der ACFIF International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
Und mein Name ist Sebastian Leben vom Börsenradio. Es ist mal wieder Freitag und wir beide sind mal wieder dran. Freue ich mich. Wir haben uns ja schon länger nicht mehr gehört. Guten Morgen, Herr Linka.
Ja, guten Morgen, Herr Leben und guten Morgen, liebe Zuhörer.
Wir wollen über die Dinge sprechen, die neu sind oder vielleicht auch nicht neu sind. Was hat sich geändert in den letzten Monaten? Was hat sich 2022 geändert? Natürlich könnte man jetzt über Krisen, Krieg, Lieferketten, Corona, Inflation und so weiter sprechen. Aber das Entscheidende für den Markt sind am Ende ja immer die Zinsen, haben wir ja schon oft drüber geredet. Und da ist was angestoßen worden, was man, ja, ich denke inzwischen durchaus als Zinswende bezeichnen kann. Es gibt wieder Zinsen, zumindest in den USA. Statt Lockerung der Notenpolitik werden jetzt die Zügel angezogen. Herr Linker, was bedeutet das? Ist Schluss mit der liquiditätsgetriebenen Rallye?
Also Herr Leben, alleine um diese Frage jetzt vollumfassend zu beantworten, würden wir noch morgen früher sitzen und wir wollen natürlich die Zuhörer nicht langweilen. Es hat sich vieles Neue getan, es hat sich fundamental auch einiges geändert, aber von vornherein haben Sie gesagt, natürlich ist die entscheidende Frage die Zinsen, da stimme ich Ihnen natürlich zu, aber es gibt natürlich auch noch einige weitere sehr, sehr entscheidende Dinge, die zwar im Moment keinen Menschen interessieren, weil die Korrelation ist wahnsinnig hoch, gute Nachrichten werden ignoriert. Das ist typisch für so eine Lage und für so eine Situation. Und ich möchte doch gerne zu Beginn unseres Gespräches etwas psychologisch an die Sache herangehen. Nämlich, wir haben eine Krise, wir haben eine Krisensituation. Jetzt könnte ich auch viele Zitate namhafter Dichter sagen, dass man eine Krise am besten entschärfen kann, wenn man ihr den Status einer Katastrophe aberkennt. Und da möchte ich eigentlich doch sehr, sehr genau einhaken. Wir haben eine Krise. Und was ist eine Krise? Eine Krise ist nur dann eine Krise, wenn sie neu ist. Unser Hirn, unsere Psyche funktioniert wie ein Boulevardjournalist. Wir erinnern uns an Dinge, die uns im Leben sehr massiv geprägt haben. Und wir greifen auf diese Dinge zurück, auch wenn sie nicht unbedingt der beste Entscheidungsträger oder der Entscheidungshelfer sind. Und das ist genau der Punkt mit diesem Availability Bias, was wir schon zigmal hatten, dieses Verfügbarkeitsfehlverhalten. Und das ist genau das, was wir im Moment sehen. Medien feuern auf uns ein. Wir haben Krieg, wir haben die Zinsangst im Januar. Da gab es einen massiven Rutsch und seit Januar geht es nur noch bergab und zwar ja nicht ohne, das muss man schon sagen, aber es gibt natürlich viele andere Dinge, ganz wichtige Dinge. Wir müssen auch separat noch einmal sehr genau über die Zinssituation sprechen, aber solche Dinge, dass Unternehmen Top-Zahlen gemeldet haben und dass der Arbeitsmarkt in Amerika massiv auf Touren kommt, dass der Konsumstau, der besteht, immer noch nach 2 Jahren Corona so gewaltig ist und der leider durch diesen Krieg unterbrochen wurde, aber der ist nicht aufgehoben, der ist lediglich aufgeschoben. Und das sind alles Dinge, über die wir uns massiv Gedanken machen müssen. Und über, wie gesagt, über die Zinsentwicklung noch einmal spezifisch, da müssen wir noch mal genau ins Detail gehen.
Sie haben jetzt die Top-Zahlen der Unternehmen angesprochen. Es gibt ja auch einige, die haben überhaupt keine Top-Zahlen gehabt. Es wurden zahlreiche Prognosen nach unten angepasst, einkassiert. Es wurde gar keine gegeben. Bestes Beispiel, glaube ich, in dieser Woche vielleicht Snap, was den gesamten Tech-Sektor oder zumindest die ganzen Internetfirmen mit runtergerissen hat. Selbst eine Alphabet, selbst eine Meta, die jetzt vielleicht mit Snap gar nicht so leicht zu vergleichen sind. Trotzdem, alle hat es erwischt. Das lag ja auch an den Zahlen. Also wir haben ja nicht nur gute Zahlen, wir haben ja auch einige Negativmeldungen aus den Zahlen.
Ja, natürlich hatten wir diese Zahl. Ja, Sie reden über Snap. Ja, natürlich. Das ist eine Aktie, die wir nie hatten. Die werden wir auch nie haben. Sind wir nicht investiert. Aber ich rede über andere Dinge. Ich rede zum Beispiel über solche Zahlen wie Nvidia, die also wirklich, man sucht ja förmlich nach den Härchen in der Suppe. Reden wir über Alphabet, die weiß Gott alles andere als schlechte Zahlen gebracht haben. Über Apple, die weiß Gott sehr, sehr solide Zahlen gebracht haben. Von Unternehmen aus Europa, Unternehmen in der Schweiz, müssen wir gar nicht diskutieren. Und das sind ja Unternehmen, die wirklich eine große Zukunft nach wie vor uns haben. Und das ist ja das, was ich meine. Man muss differenzieren. Man kann es nicht pauschal sagen. Und jetzt wird im Moment alles, was Tech ist, einfach über den Haufen gedonnert und wird alles weggeworfen, mit Ausnahme der letzten 2 Tage, wo sich da doch etwas sehr, sehr Wichtiges getan hat, kommen wir auch im Laufe des Gesprächs dazu, aber das sind mittlerweile Bewertungen und Schnäppchen, kommen wir auch noch stellenweise, weil wenn wir unser Depot uns anschauen, dass es dort Bewegungen gegeben hat, die also mit Rationalität wirklich nicht das Geringste zu tun haben, und wenn ich sage, die negative Überraschungen, ja, da können wir über 2 sprechen, sprechen wir zum Beispiel auch noch, das eine haben Sie angesprochen, Snapchat, aber das interessiert mich wirklich nur sehr am Rande, aber reden wir zum Beispiel über eine Netflix, die das erste Mal 1% negativ Userwachstum hatte und das Papier hat von der Spitze, ich glaube, jetzt habe ich die Zahlen nicht im Kopf, aber fast 70% verloren. Also, dass das Dinge sind, die mit der Rationalität nichts zu tun haben, ich glaube, das ist mehr als offensichtlich.
Genau, man hat das Gefühl, dass jetzt aus Aktien herausgerannt wird, nicht nur aus Aktien. Wir haben ja zuletzt gesehen, dass alle Asset-Klassen gefallen sind, ganz egal, über was wir da reden. Also offenbar gehen viele Leute in Cash. Wir haben vorhin schon ganz kurz telefoniert und da haben Sie einen bemerkenswerten Satz gesagt, den ich mir gleich notiert habe. Sie haben gesagt, die Attraktivität der Aktie hat aus Ihrer Sicht sogar noch zugenommen. Weshalb das denn?
Ja, das kann ich Ihnen genau am Punkt bringen. Nämlich schauen wir uns, reden wir jetzt mal ganz, ganz explizit und reden wir jetzt mal ganz detailliert über die Zinsen. Wir haben drei Situationen und drei Pole, die möchte ich gerne stellvertretend eigentlich für die globale Situation nennen. Wir haben Amerika, wir haben Europa und wir haben Schweiz stellvertretend für zum Beispiel etwas wie Japan und so weiter, wo halt immer mit der Stärke der eigenen Domestic-Währung zu kämpfen haben. Fangen wir in Amerika an. Wir sprechen von einer Zinswende. Wir haben bis jetzt gesehen zwei Trippelschritte, nämlich ein um 0,5, 0,25 und 0,75. Das heißt also, wir haben 3/4% Zinsen gesehen, Anstieg gesehen. Frau Lagarde spricht langsam vorsichtig vom September und in der Schweiz wird das Thema, wie auch in Japan, noch gar nicht angesprochen. Lassen wir die Schwellenländer jetzt mal raus. Und die ganze Welt redet über eine Zinswende. Ja, ist es denn, wie reden wir über eine Zinswende? Wir wissen eines, und das habe ich auch schon in den Gesprächen vorher genau gesagt, wir haben Amerika, die sich das leisten kann, aus dem QE auszusteigen, richtige Entscheidung. Die Zinsen anzupassen einigermaßen, richtige Entscheidung. Wir haben Europa, wo wir das Problem haben in Europa, dass wir sagen, wir haben immer noch die Finanzsituation der südeuropäischen Länder und wir haben eine Staatsverschuldung aufgrund Corona, Konjunkturprogramme und so weiter, wo es utopisch ist, sich vorzustellen, dass wir eine Zinswende haben, die uns auch annähernd in die Bereiche führen werden. Ich spreche gar nicht über die 90er, aber selbst im Bereich vor Lehman-Kollaps. So, und dann haben wir die Schweiz, die händeringend die Schweizerische Nationalbank alles tut, um den Euro zu stabilisieren, beziehungsweise um den Schweizer Franken zu schwächen. Das ist die Situation. Kann man die Zinsschere so weit auseinanderklaffen lassen, dass wir in Amerika bei 3% sind, in Europa bei 0? Ist das realistisch? Das würde aber bedeuten, dass Amerika ebenfalls eine Staatsverschuldung hat, die nicht von schlechten Eltern ist. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Wollen die Amerikaner, wir haben es ja gesehen, der Dollar ist zum Schweizer Franken 10% angestiegen, zum Euro in ähnlichen Ausmaßen. Ja, will denn Amerika, dass die Waren so teuer werden, dass das Exportland USA unter Druck kommt? Nein, das wissen genau auch die Notenbanken. Das zu dieser Situation. Dann kommt der Punkt Inflation. Ja, für die Staaten ist fantastisch. Die entschulden sich momentan mit einer Geschwindigkeit, die ist horrend. Das passt denen, das ist klar. Das wissen die Notenbanken auch. Und jetzt redet beispielsweise die Fed über eine angestrebte Inflation von 2 bis 3%. Realität sieht wie folgt aus. Nehmen wir mal an, wir sehen noch zwei Trippelschritte um 0,5%, weil die 0,75 sind ja vom Tisch und das hat die Märkte, das war ein Wake-up-Call und das haben wir gesehen vorgestern mit dem riesen Intraday-Reversal und gestern gab es Anschlusskäufe und im Moment werden die Gewinne der letzten 2 Tage gehalten, im Gegensatz zu den ganzen Wochen vorher. Ob das nachhaltig ist, lasse ich dahingestellt sein, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiges Merkmal, was man zur Kenntnis zu nehmen hat. So, und jetzt komme ich zur Antwort Ihrer Frage. Wenn die Inflation in den USA angestrebt 2 bis 3, nehmen wir an, sie kommt in den Bereich von 4 bis 5% zurück. Dann werden die Notenbanken oder wird die Fed sagen, okay, das ist zwar nicht das, was wir wollen, aber das ist mit absoluter Sicherheit bei drohender Rezession das, was wir gerne in Kauf nehmen, denn der Staat entschuldet sich noch immer. Und nehmen wir einfach mal an, wir hätten dann tatsächlich ein Zinsniveau von 1,5 im Leitzins. Das würde bedeuten, dass es für eine 10-Jährige irgendwo 2,5, 3% gibt. Und dem stellen Sie jetzt eine Inflation gegenüber von, sagen wir ruhig mal 4, 4,5%. Was noch einmal die Fed vorübergehend, und da mache ich mit Ihnen jede Wette, absolut vorübergehend, für wie lange auch immer, ob das ein Jahr ist oder drei Viertel oder zwei, spielt keine Rolle. Aber dann hätten wir eine Situation, dass wir auf der einen Seite eine Inflation haben von 4, 4 bis 5 und auf der anderen Seite haben wir eine nominale Verzinsung von vielleicht auf die kurzfristigen 1,5 Cash, 2 und dann schauen sich das Gap an und dann sind wir immer noch mit mindestens 200, 250 Basispunkten im Negativzinsbereich. Und bei einer Inflation von unter 2, wie wir es hatten, und bei einem Negativzins von 0,75 ist nichts anderes passiert als ein Shift. Das heißt, wir sind von nominalen positiven Zinsen. Da sind wir bei, aber wir sind von den realen Zinsen, und das ist das, was die Wirtschaft interessiert, von positiven realen Zinsen meilenweit entfernt. Im Gegenteil, wir haben uns vielleicht noch sogar um ein Viertelprozent davon entfernt. Und das führt dazu, dass ich das ganz klar wiederhole, wenn ich eine Obligation habe, die mit sehr wenig Risiko mit 2,5% bezahlt und eine Hochzins mit 4,5%, und ich habe diese Situation auf dem Zinssektor, dann müssen wir über die Alternativlosigkeit der Sachwerte überhaupt nicht diskutieren. Und was ist der Sachwert Nummer eins? Das ist die Aktie.
Aber kommt das denn auch im Markt inzwischen schon an? Wie Sie haben jetzt ja schon gesagt, in den letzten Tagen gab es so eine Gegenbewegung. Der DAX zum Beispiel ist jetzt ein paar hundert Punkte über der 14.000 und davor ist er wochenlang darum herumgetänzelt. Im Prinzip hat er sie zwar immer mal geholt, aber am nächsten Tag wieder verloren. Jetzt sieht das doch schon einigermaßen komfortabel aus. Okay, wie nachhaltig das ist, haben Sie selbst auch gerade gesagt, müssen wir erstmal abwarten. Aber es sieht doch ein bisschen so aus, als würden sich die Börsen jetzt eher für den Weg nach oben entscheiden, würde ich mal sagen.
Ja, es ist nicht komfortabel, ob die Börsen sich jetzt nachhaltig für den Weg nach oben entscheiden. Das lasse ich immer noch dahingestellt sein. Aber es ist zumindest psychologisch immens wichtig. Und wichtig ist auch eine Sache. Es gibt einige Faktoren, dass der Dow Jones die Gegenbewegungen, also wir hatten ja immer diese Tage minus 400 und dann auf plus 800. Diese Tage hatten wir in diesen Absturzphasen immer wieder zwischendurch gehabt. Aber es ist immer so, dass die Nasdaq einen zweiten gemacht hat. Nicht so die letzten 3 Tage. Da waren die Tech-Werte und da waren auch zum Beispiel hier die Midcap aus dem Midcap-Bereich, die kleineren Titel und so weiter. Die haben sich die letzten Tage doch massiver erholt als die Big Caps. Das ist für mich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Zeichen. Und wie gesagt, Nachhaltigkeit lassen wir dahingestellt sein, aber es ist zumindest, man sieht, wie sensibel der Nachricht auf den Beigebock von der Fed reagiert hat. Vorgestern die ersten Richtungen dazu, dann kam Mr. Powell und hat dann, wie gesagt, quasi die 0,75% vom Tisch genommen. Das war das erste Wichtige. Aber das zweite Wichtige war, dass er gesagt hat, in den Herbst hinein eine Pause. Ja, und wie lange mag diese Pause dauern? Wir reden im Moment, und das ist das, was ich gesagt habe, eine Krise ist neu, sonst wäre es keine Krise. Wir hatten ja, reden wir nur über die ganz, ganz, ganz großen Ereignisse. Fangen wir bei Lehman an. Das war einmal der Lehman, dann hatten wir irgendwann nochmal die Aufhebung der 1,20. Da waren die Verluste im SMI, und das ist das, was ich sage. Das vergessen viele, dass wir an einem Tag, als die Schweizerische Nationalbank die 1,20 aufgehoben hat, dann hat an einem Tag der SMI so viel verloren wie jetzt seit Beginn des Jahres. Das sind so Kleinigkeiten, die man sehr, sehr gerne vergisst. Fakt ist, dass wir je nach Indizes 30% unter dem Allzeithoch waren. Das ist absolut klar. Man muss es auf die Einzeltitel runterbrechen. Das ist natürlich schon eine Menge Holz. Aber, und jetzt komme ich genau dazu, wir haben, seitdem es den Dow Jones gibt, seit 125 Jahren, haben wir die Alternativlosigkeit der Aktie gesehen. Sie ist ja nicht jetzt auf den Tisch gekommen. Das ist ja nichts Neues. Die Aktie ist die effektivste Anlageklasse, die es hier gab, gibt und auch geben wird. Wenn wir darüber reden, Gold, und Sie haben etwas... Jetzt haben Sie etwas, jetzt muss ich den Ball zurückspielen, jetzt haben Sie etwas immens Wichtiges gesagt, nämlich, dass die Anlageklassen, dass die Korrelation über alle Anlageklassen drüber sich gezogen hat. Das sind die Kryptowährungen, das ist Gold, das sind die Rohstoffe, das sind die Aktien gewesen, das sind vor allem die Obligationen gewesen. Alles wurde über einen Kamm abverkauft. Und jetzt muss man sich eben genau schauen, und das ist in der Comeback-Phase. Wenn es abstürzt, ist klar, aber da ist die Korrelation gewaltig. Aber wenn es nach oben geht und wenn es Korrekturen nach oben gibt, dann muss man genau schauen, wie sich die Asset-Klassen bewegen. Zum Beispiel die Kryptos haben überhaupt nicht auf diese Rallye der letzten 2, 3 Tage reagiert. Absolut nicht. Und im Gegensatz dazu, wie gesagt, Aktien aus dem Tech-Bereich, die Geld verdienen, das ist genau wie damals beim Platzen der Internetblase. Da sehen wir diese Bewegung. Und zurück zu diesen Großereignissen, das war eben die 1,20, dann war es der Brexit, dann war es Trump, dann war es Corona, jetzt Januar die Zinswende plus natürlich der Krieg. Und das sind alles Ereignisse, die sind neu, darum haben sie den Charakter einer Krise, weil es keine Stereotypen, Verhaltensweisen gibt, auf die wir zurückgreifen können. Sollte es eine neue Pandemie, Gott behüte, geben, dann wird es mit Sicherheit nicht, wenn sich die Titel nicht in der Spitze halbieren, wie wir das hatten, sondern unser Hirn sagt, aha, da ist noch die Notenbank, da kommen Konjunkturspritzen, da wird die Inflation wieder kollabieren, logischerweise, und dann sieht die ganze Geschichte wieder anders aus. Was ich damit sagen will, ist, dass der Mensch neu lernt dazu, und es gibt zu dieser Aktie langfristig. Wir sind keine Daytrader, wir sind keine Händler. Schwankungen gibt es, das gehört dazu. Aktie ist, war und bleibt nach wie vor die effizienteste und ja, effektivste, ertragsreiche Anlageklasse, die es hier gab.
Und dennoch will ich fragen, ob sich was verändert hat in der Betrachtung, auch bei Ihnen, also Parameter für die Aktienauswahl, beispielsweise wenn Verschuldung jetzt teurer wird zum Beispiel, dann ist die Frage, wie gut eine Firma finanziert ist, ob sie Schulden hat, ob sie Gewinne macht, ja ganz wichtig. Auch beim Thema Inflation spricht man immer mehr davon, wie gut eine Firma steigende Preise weitergeben kann, also Stichwort Preissetzungsmacht. Sind das Parameter, die bei Ihnen wichtiger geworden sind?
Herr Leben, die waren schon immer wichtig. Ich will diese Frage gar nicht lange beantworten. Ich will auch gar nicht ausholen. Das war wichtig, ist und wird auch immer sein. Selbstverständlich sind die Fundamentaldaten das Wichtigste. Und das wissen Sie ja, dass uns von anderen Vermögensverwaltern unterscheidet, ganz massiv, dass wir natürlich unsere Hausaufgaben machen. Und wir gehen die Analysen natürlich durch mit unserem Investmentkomitee, mit unseren Partnern. Selbstverständlich machen wir die Fundamentalanalyse. Aber wir gehen dann einen entscheidenden Schritt weiter, nämlich, dass wir diese Aktie quasi auf eine Couch legen. Wir sprechen mit ihr, wir machen eine Anamnese. Wir betrachten genau das sehr, sehr, sehr genau. Das einzige Bewertungskriterium ist, dass wir das erste Mal im eben etwas Cash haben. Und das ist auch hat einen guten Grund, dass ich nämlich genau dann versuche, punktuell dazu zu kaufen, wo es sinnvoll ist und genau die Titel auch aufzugreifen, die zu den Aufstiegsengeln gehören werden. Und das ist genau der Punkt, was ich vorhin gesagt habe. Absturz ist eine Geschichte, aber das Comeback ist entscheidend, dass man sich genau anschaut, welche Titel am schnellsten, am stärksten zurückkommen und wo die Gründe dafür liegen. Und die liegen selbstverständlich in der Fundamentalanalyse.
Ja, dann wollen wir doch am Schluss noch das Ganze überprüfen in der Praxis im Börsenradio Halinka Echtgelddepot. Wir hatten ja ursprünglich mal uns überlegt, mal genauer über die einzelnen Titel zu sprechen. Wollen wir in Zukunft auch tun. Heute gab es, glaube ich, wichtigere Dinge zu besprechen, aber ins Depot schauen wir natürlich trotzdem. Was hat sich da getan in letzter Zeit?
Das werden Sie auch tun. Erlauben Sie mir noch einen Satz. Das werden wir sicher tun, weil es wichtig ist. Und wie gesagt, das ist auch sicher nicht aufgehoben, sondern ich war der Meinung, dass wir diesmal tatsächlich darüber sprechen müssen, über die Realzinssituation, weil es für viele Investoren einfach, ja, das ist vor lauter Bäumen, ich lese schlechte Nachrichten, oh, Zinsen steigen, aber man schaut einfach nicht über den Tellerrand und man schaut sich nicht, wie tatsächlich die Zinssituation aussieht und was der Unterschied ist zwischen einem realen Zins und einem nominalen Zins. Vielleicht wissen es noch nicht mal viele Zuhörer, das meine ich überhaupt nicht despektierlich, aber natürlich, wenn man sich damit nicht beschäftigt, der Realzins ist der inflationsbereinigte Zins. Ich möchte das nochmal ganz, ganz simpel darlegen. Das nehmen wir mal an, wir haben einen Leitzins von einem, als Beispiel von 1% nominal und eine Staatsanleihe zahlt mir 3% Rendite auf Verfall und die Inflation ist bei 4%, dann muss ich selbstverständlich diese nominale Verzinsung muss ich abdiskontieren und das ist eben genau dieser Realzins. Das nochmal für alle Investoren oder für alle Anleger, ohne sie langweilen zu wollen. Gut, fangen wir mit dem Depot an. Ich gehe Titel für Titel durch. Nur da, wo es wirklich noch prägnant ist, dann sage ich etwas dazu. Und wie gesagt, in einem der nächsten Sendungen werden wir uns definitiv mit diesem Thema viel, viel intensiver auseinandersetzen. Wir haben die BYD, die Byte. Eine, wie ich finde, sehr, sehr, sehr erfreuliche Entwicklung. Das Papier ist 5-6% unter dem Allzeithoch, hat sich komplett abgekoppelt von der Situation, was für mich sehr erfreulich ist. Tesla hat in dieser Zeit massive Verluste eingefahren, BYD im Gegenteil, hat sich sehr stabil gehalten, sehr erfreulich, seit Kauf ein Plus von 150%. Nvidia, natürlich Federn gelassen, aber trotz dieses Federlassens immer noch ein Plus von 109%. Swiss Life Holding hat sich eigentlich auch in den letzten Abstürzen, man muss es ja schon leider sagen, hat sich recht gut gehalten, deutlich besser performt als der Markt, seit Kauf ein Minus von 7,1%, wobei, wie gesagt, für alle nochmal, die Dividenden sind da nicht mit enthalten, das ist klar, die ausgeschütteten Dividenden, die liegen dann separat im Cash, selbstverständlich. Basler Versicherung, sehr stabile Entwicklung, für mich sehr erfreulich, plus minus null. Apple, nach dem doch einer jetzt mittlerweile doch recht deutlichen Korrektur, ist das Plus jetzt auf 102%. Mastercard, ebenfalls Federn gelassen, aber nicht so viel wie andere, plus 39%. VAT, massiv abgestraft, immer noch der beste Titel. Halbleiter, ich glaube, wir müssen über die Zukunft des Unternehmens nicht diskutieren. Seit Kauf ein Plus von 154%. Hannover Rück, Fels in der Brandung, trotz der kleinen Korrekturen, die es gab, aber das muss man so sagen. Dividendenbombe, plus 1,35%. Lonza, ebenfalls Federn gelassen. Für mich das Flaggschiff der Schweizer Chemiebranche. Müssen wir nicht diskutieren, klares Halten. Plus 8%. Jetzt komme ich zu einem Titel, wo ich einfach sage, Ems Chemie, ebenfalls ein Flaggschiff in der Schweiz. Noch nicht lange im Depot. Trotz dieser minus 12%, die wieder 12,4%, die wir minus sind, müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist eine klare Halteposition. Da sollte man, die Position ist schon recht groß, aber ein Zukauf ist dort definitiv denkbar, weil diese Bewertung ist grotesk. Das gehört zu dieser Abteilung irrational. Banca Antonio Vadoas, top erwischt, gut gekauft, schön den Boden abgepasst und da hat das Timing auch gut gestummen, plus 15%. Swiss Re, die Dividendenbombe schlechthin, plus minus null, Stabilität im Depot. Jetzt komme ich zur Abteilung irrational hoch 2, Sika. Sika ist ein Vorzeigeobjekt, ein Bauunternehmen, wird einfach im Moment abverkauft ohne Ende, hat jetzt aber scheinbar den Boden gefunden, minus 0,7%. New Relic, Der kommende Stern auf der Cloud-Lösungsgeschichte. Wir haben eine kleine Position gekauft. Ich glaube an die Zukunft des Unternehmens, immerhin voll unter die Räder des Nasdaq, minus 51%. Valora, ein Turnaround bahnt sich an. Der Kioskbetreiber und der Convenience-Food- und Brezelkönig in den USA hat den Turnaround erwischt und wir haben sie jetzt mit einer Nasenspitze vorne plus 1%. Geberit, das zweite Irrationale, das ist, wir haben sie zwar natürlich immer noch mit plus fast 12% im Depot, was aber nichts daran ändert, dass der Absturz von mittlerweile ja fast 25% oder noch mehr von der Spitze natürlich also ein Witz ist. Amazon, ja, Nasdaq hoch 3, absolut klar. Ob es angebracht ist, dass der Titel 40% verloren hat, lassen wir dahingestellt sein. Für mich definitiv nicht gerechtfertigt, weil das ist ein Unternehmen, was Geld verdient. Auch das Thema, was Sie vorhin massiv angesprochen haben. Jetzt im Depot seit Kauf minus 25%. Cembra Money, Volltreffer. Einer der größten Kleinkreditunternehmen der Schweiz. Wir sind sehr gut reingekommen, hat sehr gute Stabilität ins Depot gebracht. Der größte Kunde hier in der Schweiz ist verloren gegangen. Darauf gab es den Absturz von 100 auf die 70er-Grenze, wo wir waren, oder auf die 60er-Marke. Dort haben wir zugeschlagen, sind jetzt plus 8,1%. PowerCell. Ich will Wasserstoff haben. Wir müssen Wasserstoff haben im Depot. Gar keine Frage. Wasserstoff ist für mich ein Teil der Lösung der Zukunft. Nichtsdestotrotz PowerCell unter die Räder gekommen mit jetzt im minus 58%. Ob wir dazu kaufen oder ob wir uns in andere Bereiche bewegen, ob wir zum Beispiel Nellasa dazu nehmen oder andere, lasse ich dahingestellt sein. Da befinden wir uns im Moment noch in der Analyse. Kering. Luxus abgestraft. Top-Zahlen, das ist jetzt genau das, wo wir beide etwas divergiert sind, weil ich finde, die Luxusfirmen oder die Luxusunternehmen fantastisch aufgestellt und mit sobald der Krieg, sobald sich eine Lösung anbahnt oder sobald, nicht falsch verstehen, aber sobald einem klar wird, dass die Leute trotzdem noch ja, Luxusprodukte kaufen werden, das ist für mich gar keine Frage. Jetzt minus 19%. Die Zahlen aus der Luxusbranche überschlagen sich, trotzdem werden die Papiere abgestraft, aber das ist für mich auch ein Titel, der zum Thema Zukauf tendiert. Software One, Absturz massiv, minus 41%, scheint aber jetzt den Boden gefunden zu haben. Und das ist für mich auch ein Unternehmen, was top aufgestellt ist und gehört natürlich zum Thema Nasdaq unter die Räder gekommen. Alibaba, gestern ein Paukenschlag, Gegenbewegung von 15% an einem Tag. Die Zahlen waren herausragend. Minus 39% stehen zu Buche. Ich bin davon überzeugt, dass die Farbe in absehbarer Zeit von Rot auf Grün wechselt, auch wenn die Verluste momentan noch sehr groß sind. Gurit minus 3,9%. Dort haben wir einen Aktiensplit gehabt. Gurit immer noch großes Problem China, großes Problem Lieferketten. Aber Windkraft ist die Zukunft oder ein Teil der Zukunft, wie ich es gesagt habe. Keine Diskussion. PayPal. Voll unter die Räder, Nasdaq, minus 58%. Ist klar, dass die Leute weiterhin auch noch online zahlen werden. Und auch das ist für mich definitiv ja, ein Titel, den man auf der Zukaufliste haben sollte. C3 AI, Artificial Intelligence. Wir wissen das, Kontrollprogramm Internet, da bahnt sich ein Totalverlust an. Oder nicht ein Totalverlust, aber da ist der Absturz jetzt so gewaltig. Das kann ich eigentlich genau mit über einen Kamm scheren mit dem nächsten Teladoc. Die beiden Titel verheerend. Minus 86% beide. Ja, und der letzte Titel, da möchte ich doch noch zwei, drei Worte zu sagen. Medmix. Medmix ist relativ neu im Depot und Medmix ist ein Spin-off von Sulzer. Und Medmix ist spezialisiert auf die Zulieferung von Flüssigkeiten, Grundbasisrohstoffe, Flüssigkeiten für die Pharma- und Kosmetikindustrie. Die Zahlen zu Beginn des Jahres waren herausragend. Das Unternehmen hat auch an einem Tag den schönen Satz nach oben gemacht. Und dann kam der Krieg und dann kamen die Sanktionen. Und das Problem ist, dass durch den Spin-off von Sulzer Herr Wechselberg, einer der Oligarchen, an diesem Unternehmen mit 41% beteiligt ist, hat keine Mehrheit. Aber das ist das, was ich sage, das wurde über einen Kamm geschert. In Polen wurde aufgrund der Sanktionen die Produktion, also es gab eine Gerichtsauseinandersetzung, Medmix hat es verloren, aber wir sprechen da über 10, 15% des Gesamtumsatzes, was Medmix gesagt hat, in den nächsten 2 bis 3 Monaten vollständig kompensieren zu können. Für mich ein Titel, den ich im Moment ganz, ganz weit auf der Kaufliste habe. Und das ist auch ein Titel, den wir mit einer kleinen Position, die wir gekauft haben, mit minus 38% ist im Moment die Performance, die laufende. Ich gehe davon aus, dass das einer der ersten Titel ist, die wir ganz, ganz klar auf der Kaufliste haben. Summa summarum, Depotwertigkeit um die 59.100 Euro. Wir haben etwas Cash genau ausgerechnet gegenüber Beginn. Wir haben es ja gesagt, Beginn des Jahres, und dann werden wir es monatlich genau anschauen. Wir sind jetzt an Beginn des Jahres minus 16,4%. Schwacher Trost, dass es immer noch besser ist als einige oder viele Indizes. Aber definitiv sind wir auf Schlagweite, sodass man ganz klar sagen muss, dass diese Verluste zu den Höchstständen des Depots zu Beginn des Jahres trotz 16,4%, was sich viel anhört. Wir haben aber gesehen, wie die Bewegungen sein können. Und wir sind gut aufgestellt, breit aufgestellt. Und trotz einigen, ja, sehr großen Rückschlägen, die wir dort haben, bezweifle ich, und das ist auch ein Schlusswort an die Zuhörer, bezweifle ich die Zukunft dieses Depots auf gar keinen Fall. Lesen Sie, informieren Sie sich, versuchen Sie, die wichtigsten Fakten, Daten rauszuziehen. Und vor allen Dingen, in Phasen wie diesen sind Knöpfe zum Kaufen und Verkaufen und Trade-Versuchen sind absolut nicht gegeben, sondern harren Sie die Situation aus, Ruhe bewahren. Und das war immer der beste Mittel. Wir sind keine Trader. Und auch Sie, die mir jetzt zuhören, sind wahrscheinlich auch keine Day-Trader, sondern wollen langfristig, nichts gegen Day-Trader, aber wir sind für langfristigen Aufbau, für Substanz, für Nachhaltigkeit, was die Cashflows angeht, für eine Stabilität. Das waren wir, das werden wir auch immer bleiben.
Herr Linker, vielen Dank für diese Einschätzungen.
Sehr gerne.
Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.